Der Radio Berlin 88.8 Podcast. Popsterne, Stars im Studio.
Heute bei mir zu Gast Walter Plate. Schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Ihnen liegt die Figur Heinrich Zille ja sehr am Herzen. Inwiefern?
Naja, ich bin richtig Ur-Berliner. Also ich bin wirklich in der Ackerstraße groß geworden. Und kann daher, sag ich mal, mit vielen Dingen, die Zille da mit ein paar Strichen aufs Papier gebracht hat, was anfangen. Also ich kann dieses Milieu sehr gut nachvollziehen. Und ich habe schon als Kind an ihm bewundert, dass man einfach durch seine Zeichnung an Geschichte beteiligt wird. Das hat er geschafft. Er hat also geschafft, das soziale Umfeld uns so näher zu bringen, dass wir daraus auch Geschichten aus dieser Zeit lesen können.
War Ihnen das auch schon so bewusst, als Sie selber Kind waren?
Ich glaube eher unbewusst. Es hat mich unheimlich interessiert. Ich weiß, ich habe von meiner Mutter mal ein Zille-Band geschenkt bekommen, da war ich erst 12 oder 13 Jahre. Aber das hat mich sehr, sehr interessiert.
Und was fasziniert Sie ganz besonders? Ein paar Facetten haben Sie ja gerade schon genannt. An der Person auch Heinrich Zille?
Nun ja, er war ein, glaube ich, sehr sinnlicher Mensch. Das kommt mir schon ziemlich entgegen. Dann war er, glaube ich, einer, der sehr ehrlich mit sich und seiner Umwelt umgegangen ist, in seinem Umfeld. Hatte, glaube ich, ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsgefühl. Das kommt mir auch nah. Manchmal vielleicht bis zur Ungerechtigkeit. Das weiß ich nicht so genau. Aber er war schon eine Persönlichkeit, auch das Umfeld, mit dem er sich umgab. Also von Kollo über Claire Waldorf und diesen Dichter Frei und Gaul der und Liebermann. Das waren alles interessante Leute, die mich auch heute noch interessieren.
Sie sind Mitglied in der Zille-Gesellschaft.
Ja.
Was macht diese Gesellschaft?
Nun, wir haben vor über 10 Jahren, damals noch mit Brigitte Grotum, Wolfgang Völz, Junke war noch bei und ich, im Nikolaiviertel ein Museum gegründet. Weil es gab bis dato nur ein kleines Zimmer im Märkischen Museum und ich fand das einfach zu wenig. Ich war der Meinung, dass die Stadt Berlin nicht so viele Söhne hat, auf die sie stolz sein kann. Ich meine, Heinrich Zille hat da mehr verdient und da haben wir gemeinsam mit diesen Kollegen das angerichtet und auch geschafft, im Nikolaiviertel dieses ein richtiges Museum eben zu eröffnen für Heinrich Zille.
Und gibt es da bestimmte Aktivitäten, die Sie im Laufe der Jahre auch veranstalten?
Ja, da gibt es inzwischen einen richtigen Vorstand, der das also alles verwaltet und macht dazu. Die Zeit habe ich einfach nicht. Und dann gibt es also auch wechselnde Ausstellungen. Und dann gibt es immer Überlegungen, wie bringt man den Leuten, gerade jungen Menschen, diese Zeichnungen näher? Also ist das gut, wenn sie da wie in einem Museum hängen? Oder wäre es nicht richtig, sie in ein soziales Umfeld zu setzen? Das heißt also, müsste man nicht mal vielleicht so ein Zimmer, also eine Stube andeuten, dass die Leute mal einen Begriff kriegen, gerade junge Leute, ja, wie ist denn das, wenn da 12 Menschen wohnen, 3 oder 4 verschiedene Generationen und dann ist eine Stelle noch vermietet für einen Schlafburschen oder sowas. Und wenn man dann die Zeichnung dazu sieht, ist das, glaube ich, besser nachvollziehbar. Um solche Dinge geht's, um die bemühen wir uns.
Jetzt stehen Sie selbst als Heinrich Zille auf der Bühne und im Grunde genommen war das auch Ihre eigene Idee.
Ja, das hat ein bisschen, muss ich sagen, mit Gnatz zu tun. Also vor ungefähr 3 Jahren ging es dem Museum nicht sehr gut, ein Sponsor sprang ab und dann haben wir uns ans Rote Rathaus gewandt, also an den regierenden Bürgermeister. Da gab es überhaupt keine Reaktion, da kam uns keine Hilfe zuteil, was ich sehr schade finde. Dann kam ein anderer Sponsor, dann ging es weiter, Gott sei Dank. Aber aus dieser Zeit resultierte ein bisschen Wut bei mir, dass ich dachte, das kann es ja nicht sein. Offensichtlich können die Leute mit einem Mann wie Heinrich Zille nicht so viel anfangen. Also möchte ich den Leuten diesen großartigen Menschen Heinrich Zille näher bringen. Daher ist eigentlich die Bitte entstanden von mir zum Horst Pillau, mir dieses Stück zu schreiben. Also eigentlich ein bisschen aus Knatz. Also eigentlich habe ich das Stück dem regierenden Bürgermeister von Berlin zu verdanken.
Und für Horst Pillau war das ja in dieser Form auch eigentlich eine Premiere, denn er hat noch niemals eine wirklich real existierende Person
ist richtig, die er bisher geschrieben hat, entsprang der Fantasie oder der Beobachtung. Aber es waren keine realen Figuren, das stimmt ja.
Und im Grunde haben Sie selbst auch, habe ich gelesen, gemeinsam mit dem Regisseur akribisch an dieser Vorarbeit mitgearbeitet.
Den größten Teil der Arbeit, muss ich wirklich sagen, haben also der Piller und der Regisseur geleistet. Ich habe angeregt. Also ich habe zum Beispiel angeregt, weil ich mich damit beschäftigt hatte, mit den Hurengesprächen von Heinrich Zille, ob man die also nicht mit reinbringen kann, weil das wissen auch nur sehr wenige, dass er auch Prosa geschrieben hat. Er hat so im Bouillonkeller Huren nach der Arbeit belauscht, sage ich mal so in Anführungsstrichen, und hat daraus Monologe gemacht. Und das fand ich ganz gut, wenn die vielleicht einfließen könnten. Dann fand ich sehr wichtig, alle kennen Fotos auch von Zille, aber man weiß gar nicht, dass es die Fotos erst seit 1961 gibt. Bis dahin wusste man das gar nicht, dass Heinrich Zille fotografiert hat. Man hat sie durch Zufall entdeckt, im Prinzip auf einem Dachboden von irgendeiner Verwandten von ihm, hat man diese fotografischen Platten entdeckt. Und seitdem weiß man auch, dass er fotografiert. Und das ist ja hochinteressant. Das, was er fotografiert hat in dieser Zeit, das hätte kein Mensch fotografiert. Also diese ollen Bretterwände und irgendwelche Hausflure und dreckige Kinder auf Höfen, das hat keiner fotografiert, das hat er fotografiert. So wie er gemalt hat, hat er auch fotografiert. Das ist schon sehr interessant.
Und dann gab es in einer der ersten Fassungen auch eine Szene, wo Claire Waldorf eine Zugabe gab. Und das war nicht authentisch.
Claire Waldorf hat nie Zugaben gegeben, das ist wahr. Sie hat ihre drei Titel und dann eine vereinbarte und dann war Schluss. Da war die Claire sehr eigen. Ich weiß gar nicht warum, aber sie war eben so. Sie war ja eine sehr exaltierte Persönlichkeit. Und aber das war eben das, was Zille so unheimlich auch an der mochte. Dieser ein bisschen Sturkopf und dieses, sie kam ja auch von außerhalb, war ja auch keine Berlinerin und sind beide mal nachts durch die Berliner Kneipen gezogen. Und da beschrieb sie, dass Heinrich und sie nach kürzester Zeit in Berlin, also die Stadt sie so gefangen genommen hat, dass sie auch nicht mehr anders konnten als zu Berlinern. Sie haben also von Stund an nur noch Berliner. Da gibt es eine wunderbare Anekdote, haben sie Freunde dann mal an der Gedächtniskirche auf so einen Postkasten abgesetzt, hatten sie alles schwer getrunken. Und dann Schuhe und Strümpfe ausgezogen und haben sich versteckt. Und dann kam ein Schutzmann vorbei und hat gesagt, kommen Sie da runter? Sagt sie, nein, sie wird versendet.
Sehr süß. Das heißt also, es geht um Zille in all seinen Facetten, aber natürlich auch seine Wegbegleiter in dieser Zeit.
Ja, das Stück steigt ein, also wo er schon ein bisschen, wo es schon ein bisschen aufwärts mit ihm geht. Er kommt also vom Berliner Osten, zieht in den Berliner Westen, der immer ein bisschen vornehmer war und nicht in der Kellerwohnung, sondern schon in den vierten Stock, also schon ein bisschen besser. Und er hat ja in der fotografischen Gesellschaft gearbeitet und hat nebenbei also immer gezeichnet, immer gemalt. Und wenn er kein Papier gehabt hat, hat er auch mal einen Fahrschein genommen von der Bahn oder so. Also er hatte ständig einen Stift bei. Und dann ist er dort entlassen worden und es war ein schwerer Schlag für ihn. Er sagt das auch im Stück zur Claire. Weißt du, Claire, ich heule nicht, weil ich entlassen bin. Ich heule, weil ich nicht weiß, wie ich das meiner Familie sagen soll. Das war für ihn viel, viel schwerer und erniedriger als dieser Umstand. Mhm. Man muss dazu sagen, in dieser Zeit hungerte ein Drittel der Berliner Bevölkerung. Also, und wenn ich von Hunger rede, rede ich nicht von Hartz IV, sondern die Leute sind in die Müllkästen gekrochen, um zu überleben. Mhm. Also muss man auch mal sagen.
Als Sie sich auf die Rolle vorbereitet haben, gab es da so Momente, wo Sie doch überrascht waren? Also was Sie noch nicht wussten vielleicht von Zille oder kannten Sie eigentlich alles schon?
Nein, nicht alles. Also sicherlich gab es da Dinge, die ich vorher nicht wusste und die durch die gemeinsame Arbeit mit dem Autoren und mit dem Regisseur ich erfahren habe. Aber das eigentliche Umfeld, sag ich mal, von Heinrich Zille zu begreifen, kann man nur, indem diese vielen, vielen kleinen Facetten zusammenkommen und dann aus diesem Puzzle irgendwie eine Figur, man wird nie die Figur vollkommen treffen, aber fast. Sicherlich fehlt da noch ein bisschen was, da noch ein bisschen was. Das sei der Zeit einfach nachgesehen, dass wir das vielleicht nicht geschafft haben. Aber ich glaube, wir haben ein ziemlich umfassendes Bild und ein so wahr wie möglich, nicht so wahr wie nötig, so wahr wie möglich gemacht.
Und es gibt ja, abgesehen von Claire Waldorf, natürlich noch andere Zeitgenossen, die auch gezeigt werden.
Ja, mit Walter Kollo hat ihn eine enge Freundschaft verbunden. Auch den vorhin erwähnten Frey, das war ein Literat, der hat also für Texte geschrieben, auch Schlager, Chansons. Der hat zum Beispiel unter anderem so eine Lieder geschrieben wie "Und dann schleich ich still und leise immer an der Wand lang". Und da gibt es auch Anekdoten. Eigentlich ist dieser Satz erfunden von Heinrich Zille in einer Kneipe. Das zeigen wir auch im Laufe des Stücks. Und Frey sagt, du verkaufst mir den Satz, den kaufe ich dir ab. Und er hat dann tatsächlich diesen Satz für 3 Mark abgekauft. Die 3 Mark haben sie natürlich gleich versoffen in der Kneipe. Aber der ist eigentlich von Heinrich Zille.
Ist es eigentlich schwieriger oder leichter, jemanden zu spielen, über den man so viel weiß?
Ich habe ja eine andere Berliner Persönlichkeit mal auf die Bühne gebracht, Otto Reuter, mit dem ich mich ja auch sehr viel beschäftigt habe. Übrigens, Reuter und Zille waren auch sehr eng befreundet, muss man auch mal sagen. Mhm. Ich glaube, es gibt Figuren, da merkt man gar nicht, dass sie auf einmal in einem drinne sind. Das passiert irgendwann mit der Beschäftigung dieser Figur. Da kann man gar nicht sagen, so, die habe ich jetzt an dem Punkt festgemacht oder an dem. Es ist ein Konglomerat von einem. Das Ganze ist auf einmal in einem drin und dann stimmt es, wenn man Glück hat. Ich glaube, in diesem Fall haben wir Glück gehabt.
Mhm. Und was ist das für ein Gefühl für Sie ganz persönlich, jetzt als Heinrich Zille auf der Bühne zu stehen?
Ein sehr, sehr schönes, sehr glückliches Gefühl. Weil die Inszenierung eins auch geschaffen hat, man merkt mal wieder, dass die Berliner so etwas eigentlich ein bisschen vermissen, diese Stücke. Das ist auch ein Stück Identität. Das gibt's ja nicht mehr. Das haben wir ja nicht mehr auf diesen Berliner Bühnen. Ne? Und deswegen sind wir verhältnismäßig gut besucht. Die Leute freuen sich. Und nach Schluss der Vorstellung, beim Applaus, schaut man eigentlich in fröhlich bewegte Gesichter. Und es gibt keinen schöneren Dank.
Walter Plate als Heinrich Zille am Theater am Kudamm. Ich bedanke mich sehr, dass Sie hier waren. Alles
Danke.
Gute für Sie.
Gleichfalls. Tschüss. Das ist ein bisschen schwierig, weil ich habe bis 89 in Berlin gelebt und bin also von Herzen also richtig Ur-Berliner. Und dann durch verschiedene Dinge dann weg von Berlin, war 10 Jahre in Hamburg, zurück. Und da hatte sich Berlin schon sehr verändert. Es war auf einmal nicht mehr mein Berlin. Das konnte ich aber auch nicht erwarten. Dass sich Berlin durch die Maueröffnung also stark verändern wird, war klar. Gibt es ein paar Sachen, über die ich sehr traurig bin heute noch und sie auch nicht verstehe, ist, warum man den zum Beispiel den Potsdamer Platz so und nicht anders gestaltet hat. Es ist schon so, diese Häuser, diese Architektur, man weiß ja gar nicht mehr, in welcher Stadt man sich befindet. Die Städte werden austauschbar. Und das finde ich was Schlimmes. Städte haben eine Identität und ein Recht auf Identität. Und so wie wir uns jetzt gestalten, haben wir die leider aufgegeben. Das finde ich sehr schade als Berliner. Deswegen habe ich so ein bisschen meine Schwierigkeiten, also sage ich mal, mit dem Umfeld Berlin und so, mit dem Berliner an sich überhaupt nicht. Aber der wird ja auch mal seltener. Da musst du ja also schon mit der Wünschelrute suchen, um einen richtigen Berliner zu finden.
Was sagen Sie denn als Berliner überhaupt dazu, dass wir als unfreundlich und vergnatzt beschrieben werden?
Ich weiß nicht. Also vielleicht sind wir nicht gleich, breiten wir nicht gleich die Arme aus. Aber wenn wir sie dann ausbreiten, dann ist es ehrlich gemeint.
Was halten Sie von dieser Freundlichkeitskampagne? Bringt die was?
Ich halte sie für überflüssig. Ich halte sie schlichtweg für überflüssig. Auch das ist Identität von Berlinern. Hallo? Die Gäste kommen zu uns in die Stadt, wir nicht zu ihnen. Wenn ich nach München komme, muss ich mich auch anders bewegen oder muss mich auch auf das einstellen, wie die Münchner sind oder die Österreicher oder was weiß ich. Warum soll ich denn mein Verhalten aufgeben, nur damit mehr Touristen kommen? Nee, denke ich überhaupt nicht dran.
Welches ist denn Ihr Lieblingskiez? Wo halten Sie sich hier am liebsten auf?
Jetzt wohne ich ein bisschen am Rande von Berlin. Man muss ja sagen, Berlin liegt ja so wunderbar, also so viel Wälder und so viel Seen. Das hat aber damit zu tun, weil dieser Kiez oder das alles nicht mehr, die Gegend, sag ich mal, Oranienburger Linienstraße, Ackerstraße, Mulakstraße, das ist alles nicht mehr so. Da ist sehr viel Schickimicki drin, was mir nicht gefällt. Mhm. Das ist so ähnlich, wenn Zille beschreibt, er möchte nicht, dass seine Bilder im Museum hängen. Das ist für mich Museum. Also diese Leute mit Schlips und Dings und wo du in der Kneipe nicht mehr rülpsen darfst, das ist nicht mein Ding mehr. Und da habe ich mich wieder ein bisschen zurückgezogen.
Und was ist Ihr Ding?
Es gibt noch so ein paar richtige Berliner Kneipen. Gibt's aber auch außerhalb, so Ausflugslokale, gehe ich sehr gerne hin zum Beispiel.
Was machen Sie überhaupt, wenn Sie nicht arbeiten? Wie entspannen Sie sich?
Das ist auch eine schwere Frage, weil meine Arbeit ist ja mein Hobby und mein Hobby ist meine Arbeit. Ich weiß oftmals gar nicht, wenn ich mich mit bestimmten Dingen beschäftige, ist das jetzt Arbeit oder ist das mein Hobby? Das geht einfach so ineinander, weil das ist das Schöne an dem Beruf, dass er mir Bedürfnis ist. Wer kann schon von sich sagen, dass er jeden Tag gerne zur Arbeit geht? Ich kann das und das ist, ich glaube, das ist eine Gnade, kein Verdienst. Der Berliner ist ja gerne ins Grüne so gefahren und da, wo ich wohne, also so Richtung Schmöckwitz, da gibt es schon sehr schöne Ausflugsgaststätten oder gibt es so Kähne, wo man Kneipen drauf gemacht hat oder da ist so ein bisschen so das Gefühl noch da mit den Schildern, die man von früher kennt, hier können Familien Kaffee kochen. So ein bisschen hat es da noch was davon. Ne? Also ist noch nicht ganz so schickimicki. Hm. Je mehr man so in die Innenstadt kommt, dann wird schon, klar ist dann das andere Extrem Kreuzberg oder so. Und da muss ich ehrlich sagen, setze ich mich lieber in eine Kneipe in Kreuzberg als ein schickes Café in der Oranienburger Straße oder so.
Was wünschen Sie sich für Berlin?
Berlin ist ja eine Stadt, die immer auf der Suche nach sich selbst war. Das macht es ja auch so manchmal ein bisschen schwierig, mit den Berlinern umzugehen. Ankommen, glaube ich, wird man nie. Aber die Suche aufzugeben, das wünsche ich uns und den Berlinern, dass wir das nie machen, sondern ständig auf der Suche bleiben und uns bemühen, unsere Identität und die Identität unserer Stadt zu finden.
Walter Platte, vielen Dank und bitte. Alles Gute für Sie.
Dankeschön.